Wie macht der Tyrannosaurus?
Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Heute reden wir über einen Film, der mich als Kind geprägt hat. Wie viele andere Jungen wollte auch ich Dinosaurierforscher werden. Paläontologe, das Wort kannte ich damals noch nicht. 1993 war ich auch gerade 12 und eben gerade so alt genug, dass ich den Film im Kino sehen durfte.
War noch ein Tick jünger, habe ihn auch später gesehen.
Ach so. Erst, ja. Ich dachte, du hast dich reingeschlichen.
Nee, das habe ich dann erst bei Gladiator gemacht später.
Jurassic Park von 1993, ich sagte es schon. Und jetzt machen wir mit der Frage auf, was soll der Quatsch?
Warum bei uns?
Warum bei uns?
Ja. Sicherlich nicht nur, weil wir beide mit Plastiksauriern gespielt haben und irgendwie Kindheitserinnerungen auch etwas mit unserer Entwicklung hin zu unserer Expertise zu tun haben. Und auch sicherlich nicht, weil wir die Christusmotive beim T-Rex suchen, sondern vielmehr, weil wir uns als Theologen oder auch der religiös interessierte, gebildete Mensch wird sich mit der Frage nach der Schöpfung beschäftigen. Ich glaube, das ist zeitgemäß wie selten zuvor. Die Frage nach Nachhaltigkeit, nach Verantwortung für die Schöpfung. Und in diesem Steven Spielberg-Film wird die Frage ja mit der Brechstange aufgedrückt. Und zwar in einer Zeit, in der auch ökologische Bewegungen noch recht jung waren, in den 80er Jahren
also zumindest,
entstanden. Und
zumindest in den USA.
Zumindest in den USA. Und wenn man den heutigen Vergleich mal wagen will, sollten sich die viele Amerikaner den heute vielleicht nochmal angucken.
Jetzt hast du das Fenster Schöpfung aufgemacht.
Ja.
Als Theologen sagen wir, die Erde und das Universum als
ist eine Scheibe. Ach so.
Ist eine Scheibe, die von vier Elefanten auf dem Rücken einer Schildkröte getragen wird. Nein, das Universum als Gottes Schöpfung ins Dasein gerufen von einem liebenden Schöpfer. Und ausgestattet mit einem vernunftbegabten Wesen, das auf die Anrufung Gottes reagiert oder reagieren soll und an diesem Schöpfungshandeln, an diesem Schöpfungsprozess kontinuierlich beteiligt ist. Von daher könnte man sagen, ist, wenn der Mensch eine Technik entwickelt oder die Gentechnik so weit vorangetrieben hat, dass er in der Lage ist, ausgestorbene Tiere, ob das jetzt Dinosaurier sind oder in dem Film wird das ja auch thematisiert, vielleicht der Kondor, geklont wird und wieder ausgesetzt wird, dann ist das aus theologischer Sicht ja vielleicht sogar etwas Gutes. Wenn ich jetzt mal so unverblümt die Frage hier in den Raum stellen darf, als Beteiligung des Menschen an dem kontinuierlichen Schöpfungsprozess.
Das ist eigentlich bereits die Punktlandung der Fragestellung, wenn man versucht, christlich dem nachzugehen. Und bis heute kann man beobachten, und da muss man sich nicht unbedingt nur die Zeugen Jehovas anschauen, da gibt es auch andere Bewegungen innerhalb der großen christlichen, ich will mal sagen Familie, die immer sehr skeptisch reagieren, wenn es darum geht, technologisch Anteil zu haben am Schöpfungsprozess. Du hast völlig recht, dieses Konkreatorische, dieses Mitschöpfen als vernunftbegabtes Kind, Ebenbildlichkeit Gottes etc. Da ist, glaube ich, außer Frage, dass der Mensch schon immer eingegriffen hat auf die eine oder andere Weise. Also er bestellt den Acker, er züchtet Pflanzen, das hat er auch lange, lange getan, bevor eine Vorstellung von Genen da waren.
Und Tiere.
Und natürlich, selbstverständlich, Tiere. So fair wollen wir sein. Wenn man im nächsten Schritt dann aber schaut, dass unsere Technologie uns dazu bringt, ein ganz anderes Verständnis von der Zusammensetzung der Materie, der Funktion des Ineinandergreifens von Naturgesetzen und so weiter haben, inwiefern dürfen wir das ausnutzen? Ich glaube, Genetik ist so der entscheidendste Punkt, den man dabei besprechen muss, wenn wir darüber reden, wie groß ist christliche Kritik an diesem Eingriff in die Schöpfung. Es gibt ja immer diesen geflügelten Begriff von, darf der Mensch Gott spielen? Das ist die Frage, tut er das denn, wenn er sein Wissen der Genetik nutzt? Ich würde sagen, diese Prämisse, wir nutzen unser Wissen der Genetik und erschaffen damit etwas neu, was von der Evolution bereits einmal aussortiert wurde, ist ja auch im Film zitiert, die Dinos hatten ihre Chance, dann würde ich noch sagen, das ist unproblematisch. Vielleicht der eine oder andere mag es gehört haben, es gibt ja auch durchaus Versuche, bereits Mammuts nachzuzüchten, indem man Gene, die man hat, oder Genspuren, die man hat, dann mit Elefanten kreuzt, und in der so und so vielen Generation wäre das ein Prozentsatz genetisch sehr hochanteiliger, relativ reiner Mammut dann wieder. Da sind wir nicht weit weg von dieser Jurassic Park-Idee. Und wer weiß, wo wir noch irgendwann einmal hinkommen werden, das will ich gar nicht zu weit fantasieren. Aber die Vorstellung, dass wir als vernunftbegabte Wesen das, was die Natur uns gibt, nutzen, um es nach unseren Interessen und Wünschen zu gestalten, ist erst einmal unproblematisch. Das Problematische aus christlich-ethischer Sicht, ob bioethisch oder wirtschaftsethisch, und da wird es interessant, das ist dann eine andere Frage.
Also sind wir jetzt mittendrin in einer ethischen Debatte, die ja auch in dem Film geführt wird. Da gibt es verschiedene Positionen. Da gibt es den reichen Milliardär, der diesen Park gründet, John Hammond, der immer wieder betont, er macht das für die Kinder und er möchte den Familien Freude bringen und die Kinderaugen zum Leuchten bringen. Und da gibt es den ruchlosen Rechtsanwalt, natürlich, ja. Gennaro, den es dann auch so ganz unwürdig auf der Besuchertoilette dahin rafft.
Das Schicksal aller ruchlosen Rechtsanwälte.
Genau, der also nur die Dollarzeichen übertragenen Sinne in den Augen hat und sagt, wie toll, was für eine Goldgrube das hier ist. Also das wird auch im Film selber thematisiert. Die Technologie ist erstmal nur die Technologie. Und gut und schlecht ist das, was wir damit machen.
Die Parallelen sehen wir, wenn wir in unsere eigene Geschichte schauen, bei der Entwicklung von Technologien, die letztlich zur Entwicklung neuer Waffen geführt haben. Die Erforschung von Nukleartechnologie ist erst einmal weder gut noch böse. Das, was draus wird, da kommen dann militärische Interessen, das ist jetzt in Jurassic Park nicht unbedingt der Fall, aber eben auch wirtschaftliche Interessen dazu. Wer hat da das Recht, wer hat die Deutungsmacht, den Begriff hatten wir auch schon öfter, und wer hat die Hoheit, die Lizenz dafür? Und ja, das ist eine, wenn man das theologisch interessiert schaut, eine moraltheologische Debatte, die man bei diesem Film führen kann und sollte. Eingriff in die Schöpfung, aber wie? Heute stellen wir immer die Frage nach der Verantwortung dafür. Nachhaltigkeit ist der große Begriff. Und du hast es gesagt, der gemeine Rechtsanwalt und auch andere in diesem Gefüge. Und wenn wir jetzt mal den ganzen Kanon aufmachen, also die drei Jurassic Park Filme und die beiden Jurassic World Filme, da geht es dann auch und sehr aufdringlich oft um die Frage, wie können wir dieses Wissen und diese Technologie und auch diese erfolgreich erprobte Technologie nun wirtschaftlich umsetzen. Das wird dann um jeden Preis gemacht, auch bei Verlusten von Menschenleben, auch bei einer Gefährdung der zivilen Infrastruktur. Das ist, glaube ich, der zweite oder dritte Teil, wo sie versuchen, dann einen T-Rex in eine Stadt zu holen, und der bricht natürlich auch aus, und der Protagonist dort ist dann natürlich die einzige Stimme der Vernunft, der idealistische Wissenschaftler, der ist dann immer die Stimme der Vernunft.
Also wird dieses Franchise, würde man sagen, also diese Filmreihe, selbst zum Opfer der eigenen Wissenschaftskritik aus dem ersten Teil. Also man hat ein funktionierendes Konzept, eine Filmidee, und die wird geritten, bis das Pferd tot umfällt.
Ja, ist das nicht das Faszinierende dabei? Der erste Film stellt eben noch die Frage, und am Ende wird immer noch offen gelassen, das muss man vielleicht mal dazu sagen, das wird ja alles sehr materialistisch mal wieder betrachtet. Also wir haben hier die reine Technologie, die wird genutzt, dann kommt der Marktvertreter und der versucht, das irgendwie zu monetarisieren, und am Ende ist es dann ein einfacher Mann, dieser Idealist, der Santa Claus Darsteller, wie war sein Name?
Sir Richard Attenborough.
Ja, da wissen wir dann, was der Weihnachtsmann macht, wenn er keine Geschenke austrägt. Also er baut Dinosaurierparks.
In Das Wunder von Manhattan spielt er
ganz genau
den Weihnachtsmann.
Und der lässt das in eine metaphysische Ebene am Ende und sagt, das Leben findet einen Weg. Also diese Katastrophe, die den Menschen dort passiert, wird wieder in ein wertneutrales gezogen. Wir wissen nicht, wozu es gut ist. Das Leben ist etwas von für uns nicht einfach unter allen Bedingungen Verfügbares, sondern das Leben findet seinen Weg. Und das ist auch die Grundbedingung, aus der wir entstanden sind. So, das ist sozusagen das Ideal des ersten Films. Und dann kommt der zweite und dritte Film, die sich noch mehr um die Frage drehen, ja, aber das muss man doch irgendwie zu Geld machen können. Und das wird dann auch um jeden Preis versucht. Und dann kommt Jurassic World. In einer Zeit, wo man sich nicht traut, mehr großartig eigene Produktionen zu machen, neue Franchise aufzumachen, sondern Mensch, das hat sich doch schon mal verkauft. Jetzt müssen wir die wieder nehmen und dann machen wir das noch größer mit noch mehr Dinos, auch mit Fantasiedinos. Und die Alten werden sich erinnern, wie sie damals gespielt haben. Die Jungen können wir dafür begeistern, können wir neues Spielzeug produzieren. Das heißt, die Produzenten dieser Filmreihe sind zu Opfern des Schicks ihrer eigenen Filme geworden und machen das, was in den Filmen früher noch kritisiert wurde.
So, jetzt kommen wir aber nochmal auf den ersten Teil zurück.
Ja.
Jetzt hast du gerade von Opfern gesprochen. Also wenn ich mir diesen Film ansehe, der Mensch, der eine Technologie für sich nutzbar macht und das geht irgendwie fürchterlich in die Hose. Das ist so ein Motiv, das finden wir schon in der klassischen Antike. Also ist John Hammond ein Ikarus, der zu nah an die Sonne geflogen ist?
Fliegt nicht zu hoch, mein
Gott. Oder ist, man könnte auch Parallelen ziehen zu Prometheus-Geschichte, der den Menschen das Feuer bringt und dafür selber bestraft wird von den Göttern. Ich habe vor allen Dingen in den Schlussszenen des Filmes, wenn die Überlebenden in diesem Hubschrauber von dieser wunderschönen Insel wegfliegen, immer im Kopf, das ist auch eine Vertreibung aus dem Paradies. Also wenn wir da nochmal eine biblische Parallele ziehen wollen, da wird ein künstliches Paradies erschaffen, ein idealer Urzustand, wenn man das so sagen möchte. Und dann wäre der Sündenfall vielleicht Geldgier, ja, um es eine plattere Deutungsmöglichkeit zu geben, was dazu führt, dass letztendlich die Menschen sich dieses selbst geschaffene Paradies eigentlich nicht verdient haben.
Das ist ein sehr guter biblischer Vergleich, das Paradies. Deshalb, wenn du gegenüberstellst Ikarus und Prometheus, würde ich zum Prometheus tendieren. Denn ja, der Prometheus wird bestraft, aber die Menschen haben das Feuer. Und damit müssen sie umgehen. Und wenn wir das dann jetzt mal auf das biblische Bild des Paradieses übertragen, ja, die Menschen werden aus dem Paradies vertrieben, aber jetzt mit dem Sündenfall beginnt eigentlich erst die Erkenntnisfähigkeit, die Verantwortung des Menschen. Jetzt ist er überhaupt erst in der Lage, Gut und Böse zu unterscheiden. Und das öffnet dann den Raum für Fortsetzungen, die ja dann auch gekommen sind. Es ist jetzt da, die Büchse ist geöffnet und man muss damit irgendwie umgehen. Aber es bleibt eben auch die anhaltende Aufforderung, das, was ihr geschaffen habt, dafür habt ihr jetzt trotzdem eine Verantwortung. Es ist jetzt da. Tut etwas, die Option, dass es etwas Gutes sein kann, das Leben findet seinen Weg, ist immer möglich, auch später, auch nach dem Sündenfall.
In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen, empfehlt uns weiter auf Facebook, auf Instagram sind wir jetzt oder auf unserem Blog. Wir freuen uns über viele neue Hörerinnen und Hörer und in diesem Sinne alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.